Als ich in der fünften Klasse war, da gab es einen Schüler, der kam neu in diese Klasse hinein. Und der musste diese Klasse wiederholen, deshalb war er ein Jahr älter. Der war ungefähr einen Kopf höher als alle anderen. Der war so ein athletischer Typ, ja, so richtig, weißt du, nicht so wie ich, sondern gut gebaut und war auch sehr cool. Der hat Mountainbiking gemacht und Skateboarding und alles Mögliche, war sofort die Nummer eins in der Klasse. Und das Interessante war, dass alle, die ihn sahen und ihn kannten, ihn sofort instinktiv als einen Leiter wahrnahmen, als einen Führer, als jemanden, der die in der Klasse den Ton ansagt. Wie gesagt, er war ein Kopf größer und plötzlich folgte ihm nach. Woher kommt dieses instinktive, diese fleischliche Neigung eigentlich, auf Äußerlichkeiten zu schauen und diese Äußerlichkeiten dann zu einen Eindruck machen lassen auf uns? Das ist genau darum, damit wollen wir uns genau heute Morgen beschäftigen. Dieser Text, viele haben es schon gehört von euch, 1. Samuel 16, beschäftigt sich mit diesem Thema. Es ist eigentlich eine Warnung für uns. Es ist eine Warnung, nicht auf das Äußere zu schauen. Und ich möchte das von Anfang an klarstellen. Es geht hier nicht darum zu sagen, das Äußere spielt überhaupt keine Rolle. Ja, darum geht's nicht. Aber oft lassen wir uns durch das Äußere zu sehr beeindrucken. Und wir werden auch ein paar Beispiele, ich werde euch auch ein paar Beispiele geben, wie das heute aussehen kann, wie das vor allem in unserer christlichen Kultur aussehen kann. Wir lernen aber auch den Unterschied zwischen Gottes Wahl und des Menschen Wahl. Weil Gott wählt anders, weil Gott anders sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Das ist das Grundprinzip, das liegt in dieser Stelle hier verborgen. Und drumherum entwickelt sich dieses Drama, diese Geschichte, diese Ablösung eigentlich von einem König Saul, der versagt hat, und der König David, der jetzt als neuer König gewählt wird. Und es zeigt uns, dass Gott nach anderen Qualitäten Ausschau haltet, als wir das normalerweise tun würden. Menschlich gesehen. Wir schauen auf das Äußere. Wir schauen auf das, was vor Augen ist. Wir schauen vielleicht auf Ausbildung, auf sozialen Status, wie viel Geld jemand hat und so weiter. Aber Gott schaut auf das Herz. Gottes Wahl ist anders als unsere Wahl, weil Gottes Sicht anders ist als unsere Sicht. Und ihr werdet sehen, dass das Thema, das ist ganz witzig hier, ihr werdet sehen, dass das Thema Sehen in dieser Stelle ein wichtiges Thema ist. Und dieses Sehen, das kommt immer wieder vor. Sieh nicht da, sieh hier. Und er sah. Solche Aussagen werden immer wieder gemacht. Aber lasst uns doch erstmal 1. Samuel 16 zusammen aufschlagen. 1. Samuel Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Verse 1 bis 13. Und ich lese hier aus der neuen Elberfelder. Ich will mal ein bisschen Experiment machen hier. Neue Bibel gekauft letzten Sonntag. Die neue Elberfelder. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer ein, und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte: Gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schamma vorübergehen. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Vers 11. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn, geriet über David an diesem Tag oder von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Soweit der Text. Es waren harte Zeiten in Israel. Es waren harte Zeiten. Wir befinden uns in einer Zeit, in der das Volk Israel oder die Nation aus der Richterzeit herauskommt. Die Richterzeit, wir wissen alle, war nicht gerade eine Zeit, die man als glorreich bezeichnen könnte in der Geschichte Israels. Da gab es viel Götzendienst und alsbald Josua gestorben war, vergaßen die Israeliten, wozu sie eigentlich da waren in diesem Land. Sie sollten die Kanaaniter vertreiben und wir wollen uns ganz kurz dahin begeben in Richter Kapitel 1. Wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen Kontext schaffen, ein bisschen Kontext anschauen, damit wir auch wissen, wo wir uns befinden hier in der Geschichte. In Richter 1 lesen wir zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 27, da heißt es: Aber Manasse vertrieb nicht Bethshean und seine Tochterstädte und Tanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte. Und da wird eine ganze Liste aufgeschrieben und sie machten sie zu Zwangsarbeitern. Sie vertrieben sie nicht. Sie haben diese Kanaaniter, diesen Einfluss nicht ausgetrieben, so wie Gott es ihnen geboten hatte. Der Einfluss, der dann später auf sie zurückkam, nämlich indem sie Götzendienst anfingen zu betreiben. Und Gott musste dann natürlich Richter schicken, weil erstmal hat er ein Gericht geschickt, dann wurden sie, litten sie unter dem Gericht und dann taten sie Buße und dann rufen sie Gott an natürlich und dann kam ein Richter, Gott schenkte ihnen einen Richter und so gibt es diese Zirkel, diese Kreise, die sie da immer weiterziehen. Und wenn wir in Kapitel 2, Vers 6 schauen, dann heißt es hier: Und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt, und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres, im Gebirge, im nördlich vom Berg Gaash. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt, und dann geschieht's, und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte. Und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte, sie vergaßen. Und 1. Samuel ist eine Art Übergangszeit von dieser Zeit der Richter zu einer Zeit, wo Gott einen König einsetzen würde in Israel. Erstens, 1. Samuel oder auch 2. Samuel liefert uns eine Übergangszeit. Vor allem das erste Buch. Gemäß 1. Chronik 29 könnte der Autor der Prophet Gad oder Nathan sein. Das bleibt aber letztlich unklar. Der Autor schrieb wahrscheinlich nach der Trennung der Königreiche. Er erwähnt zum Beispiel 2 unterschiedliche Reiche in 1. Samuel 11, 8. Aber letztlich wissen wir, dass Gott, der Heilige Geist, der Autor ist. Es ist inspiriertes Wort Gottes. Und das ist für uns vor allem wichtig. Einer meiner Professoren hat die Absicht des Buches so zusammengefasst, ich zitiere: Das Buch Samuel beschreibt eine Zeit des Übergangs, kommend vom Zeitalter der Richter, als Jahwe eine theokratische Monarchie errichtete und durch seinen Bund mit David die ewige Existenz dieses Königreiches garantieren. Das bezieht sich auf beide Bücher. Also man kommt vom Buch der Richter, von der Zeit der Richter, und es gibt eine Übergangszeit, nämlich der letzte Richter, Samuel, und dann die Wahl des ersten Königs, Saul, und dann, wie wir heute sehen werden, in Kapitel 16, weil Saul ein Versager war, sozusagen, kommt David ins Spiel, wird David gewählt von Gott. 1. und 2. Samuel waren ursprünglich ein Buch. Es wurden später dann getrennt, weil es Standardgrößen gab für Schriftrollen. Es passte nicht alles rauf, ganz einfach gesagt. Und deshalb gab es dann zwei Bücher. Deshalb haben wir heute 1. und 2. Samuel. Aber eigentlich war das Samuel. Ja? Kapitel 16 ist ein Wendepunkt, wie ich schon sagte. Es ist ein Knickpunkt sozusagen in der ganzen Geschichte. Weil bis dahin sehen wir den Eli mit seinen ungehorsamen Söhnen in Kapitel 1 bis 4. Wie er versagt, dann fällt die Wahl auf Samuel. Samuel wird gewählt von Gott als Richter. Auch im Kapitel 3 sehen wir das. Aber auch er versagt. Und nachdem Samuel alt wurde, in Kapitel 8, sehen wir, dass das Volk einen König begehrt. Und da gehen wir jetzt auch noch kurz hin. 1. Samuel, Kapitel 8. Blättern ein bisschen zurück nochmal. Da heißt es in Vers 1, und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel, der Name seines zweiten Abia, sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten was? Nicht in seinen Wegen. Und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel, kamen zu Samuel nach Rama, und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden. Das ist auch nett, ne? Du bist alt. Ja. Aber der Punkt hier ist, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Wir wollen einen König. Wir wollen einen König haben. Nun, das Verlangen, einen König zu haben, grundsätzlich, war nichts Falsches. Wir denken immer, wenn wir das lesen, das war völlig falsch, Israel hätte nie. Doch, Gott hat in zum Beispiel 5. Mose 17 ein Gesetz für den König gegeben. Es war Gottes Absicht, einen König über das Volk zu setzen. Aber das Problem hier ist, die Motivation, diesen König zu haben, war verkehrt. Sie wollen einen König nach der Weise der Heidenvölker. Wir lesen nochmal hier in Vers 5, da heißt es, und sie sagen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. So sagt es die Elberfelder. Oder nach der Weise der Nationen, sagt es die Schlachter 2000. Also wir wollen sein wie die anderen. Wir wollen einen König haben, der uns vorangeht, einen menschlichen König. Und da waren falsche Motive da drin. Eigentlich könnte man sagen, heute Weltlichkeit. Ja, wir wollen sein wie die Welt, wie alle anderen um uns herum. Ich will nicht so seltsam sein damit mit einem unsichtbaren Gott als König. Nein, wir wollen jetzt einen sichtbaren König haben. Das ist in. Alle anderen machen das auch so, also muss ich es auch machen. Muss es auch haben. Und Gott erfüllte ihren selbstsüchtigen Wunsch. Das ist das Interessante hier. Er gab ihnen einen König nach ihrem eigenen Herz, sozusagen. Einen König, den sie sich wünschten. Wir lesen mal noch ein bisschen weiter hier in Kapitel 8. Hier heißt es in Vers 7. Der Herr aber sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir oder zu dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Seht ihr den Punkt hier? Sie wollen einen menschlichen König, sie wollen nicht mich. Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von den Tagen an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit dir. Und nun höre auf ihre Stimme, doch warne sie mit allem Ernst. Und jetzt hier kommt der Haken. Ihr wollt einen König? Nein, ihr könnt euren König haben. Ja? Mach ihnen das Recht des Königs bekannt, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte dem Volk, dass ein König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sagt, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für seinen Wagen und seine Gespanne einsetzen, damit sie vor seinen Wagen herlaufen, um sie sich zu Obersten über 1000, zu Obersten über 50 zu bestellen, und so geht es dann weiter. Er beschreibt hier einfach, ihr wollt einen König, aber dieser König wird eure Söhne nehmen, er wird eure Töchter nehmen, er wird euer Geld nehmen, er will Steuern haben, dann muss ein Palast daher, und da muss alles finanziert werden, kennen wir. All solche Dinge. Das Volk bekommt den König, den es verdient, den es sich wünscht. Und dieser König war ein Versager, wir wissen das auch. Wenn wir die Geschichte anschauen, wir werden gleich ein bisschen mehr darauf eingehen. Und dann kommt es in Kapitel 16 zu dieser Wahl, zu dieser Einsetzung, vorläufigen Einsetzung des neuen Königs. Von diesem Text heute können wir können vier Kriterien der Wahl Gottes, so habe ich die Predigt genannt, oder vier ungewöhnliche Kriterien, nach denen Jahwe sich seine Diener auswählt, erkennen. Vier ungewöhnliche Kriterien, nach denen Jahwe sich einen Leiter, einen Diener auswählt. Und ich möchte dieses Prinzip ein bisschen ausweiten, weil hier könnte man sagen, gut, das ist ein König, das gilt vielleicht für einen Pastoren, ja, nee. Mein Gott wählt sich auch heute noch Leiter, er wählt souverän politische Leiter, er wählt auch gemäß Apostelgeschichte 20, wählt er Pastoren oder Hirten über seine Gemeinde. Aber hier haben wir es mit einem Grundprinzip zu tun. Wir alle sind seine Diener. Wir alle sind in einem gewissen Sinne seine Diener. Und deshalb könnt ihr diese Prinzipien auch auf euch anwenden. Jeder von uns kann diese Prinzipien auf sich anwenden und sagen, wonach schaut Gott Ausschau oder hält Gott Ausschau? Wonach sucht Jahwe, wenn er sich seine Diener auswählt? Und hier haben wir diese vier ungewöhnlichen Prinzipien. Das Ziel ist natürlich, wir wollen eine solche Person werden. Das ist das Erste. Wir wollen so jemand sein, Selbstprüfung. Das Zweite ist, wir wollen lernen, nach solchen Personen Ausschau zu halten, solche Leute zu finden. Oder ihr wollt vielleicht auch verstehen, nach welchen Prinzipien wir als Älteste der Gemeinde nach solchen Personen Ausschau halten. Warum wir zum Beispiel einen Daniel oder einen Thomas oder einen Sam als ältesten Anwärter haben? Nach was halten wir Ausschau? Auf welche Dinge schauen wir vor allem, wenn wir diese Leute aussuchen? Und natürlich, wir wollen auch lernen, Personen oder Dienste nach diesen Kriterien zu prüfen. Das kann alles sehr hilfreich sein. Aber hier sind die Prinzipien. Gut aufpassen. Erstens, Jahwe erwählt nicht den gewöhnlichen Kandidaten. Jahwe erwählt nicht den gewöhnlichen Kandidaten. Zweitens, Jahwe erwählt aus einem ungewöhnlichen Hintergrund. Drittens, Jahwe erwählt nach ungewöhnlichen Prinzipien. Und viertens, Jahwe erwählt den ungewöhnlichen Kandidaten. Also wir haben einmal nicht den gewöhnlichen, den ungewöhnlichen Hintergrund, die ungewöhnlichen Prinzipien und nicht, oder den ungewöhnlichen Kandidaten. Muss ich aufpassen, ich selber nicht durcheinander komme hier. Okay, lass uns das anschauen. Erstens, Jahwe erwählt nicht den gewöhnlichen Kandidaten. Verse 1 bis 3. Hier heißt es, ich lese sie nochmal. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König erst ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern, und lade Isai zum Schlachtopfer, und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst, und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Bis hier. Wie ich schon gesagt habe, die Betonung der ganzen Passage oder der ganzen Stelle, Bibelstelle, das war jetzt ein englisches Wort, Passage. Ja, Stelle ist, glaube ich, richtig. Ne? Betont Gottes Wahl. Ja? Ich habe mir einen, und das Interessante hier, die Elberfelder sagt es richtig, ich habe mir ausersehen. Wie ich schon am Anfang auch gesagt habe, die Betonung liegt auf dem Sehen, weil Gott anders sieht, wählt Gott auch anders. Halte das mal im Hinterkopf. Vers 1, wir sehen hier, wie lange, er fragt Samuel, wie lange willst du um Saul trauern? Das ist eine ununterbrochene, eine kontinuierliche Handlung hier im Hebräischen. Wie lange willst du noch trauernd sein? Wie lange willst du noch trauernd umhergehen? Denkst du, es gibt keinen anderen? Denkst du, ich kann Saul nicht ersetzen? Denkst du, ich bin nicht fähig, jemand anderes zu finden, der diesen Platz einnehmen könnte? Dann heißt es hier, den ich doch verworfen habe. Auch hier die hebräische Konstruktion betont eine abgeschlossene Handlung. Ich habe ihn komplett verworfen. Während du hier noch rumtrauerst, habe ich schon entschieden. Ich habe ihn verworfen. Ich selbst wird hier betont, sagt Gott. Ich selbst habe ihn verworfen. Auch während, dieses während hier drückt auch einen Kontrast aus in Vers 1. Während du noch im Traum bist, habe ich ihn verworfen. Die ganze Vers könnte man dann so wiedergeben. Während du trauerst, habe ich schon bereits entschlossen. Ich habe Saul komplett verworfen. Wir werden einen anderen wählen, der den Anforderungen besser entspricht. Und dann sagt er, gibt ihm einen Auftrag hier in Vers 1. Ja? Fülle dein Horn mit Öl oder nimm dein Horn des Öles, dein Ölhorn. So steht es im Hebräischen. Das ist, wurde zu einem ganz bestimmten Zweck benutzt, dieses Horn. Das war meistens ein Horn, normalerweise eines Widders oder eines Ochsen. Das wurde mit einem wohlduftenden Öl gefüllt. Dieses Öl war eine Art Symbol für die Anwesenheit des Heiligen Geistes. So wurde im Alten Testament wurden so Leute eingesetzt. Wir wissen Könige, teilweise auch Propheten. Und wir wissen auch, dass der Heilige Geist im Alten Testament einen etwas anderen Dienst hatte. Ja? Er hat im Alten Testament einen Dienst der Befähigung. Er gab zum Beispiel auch Saul gewisse Fähigkeiten. Wir sehen das auch. Der Heilige Geist kommt auch über Saul. Obwohl ich glaube, dass Saul nicht errettet war. Ja? Also, im Alten Testament müssen wir manchmal ein bisschen aufpassen, weil wir verstehen das natürlich vom Neuen Testament her. Und denken, wenn ich den Heiligen Geist habe, bin ich errettet. Das ist vollkommen richtig, wenn der Heilige Geist in euch wohnt. Aber hier haben wir diesen Dienst der Befähigung. Und dieses Öl, dieses mit Ölsalben, war eine Art Ritual, das gemacht wurde, um eben Könige einzusetzen, um das zu zeigen, das zu symbolisieren. Und dann sagt er hier, wie gesagt, ich habe ihn ausersehen. Ich habe für mich unter seinen Söhnen einen König ersehen. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn schon. Das Thema Sehen wird immer wieder betont in dieser Textstelle, in Vers 1, in Vers 6, in Vers 7, habe ich schon gesagt. Wie ging es nochmal? Weil Gott anders sieht, wählt er anders. So wie wir sehen, so wählen wir. Ja? Aufgrund dieses Sehens wird dann eine Wahl getroffen. Gott hatte seine Wahl getroffen, weil er bereits anders sieht oder anders sah als die Menschen. Kennt ihr das? Wie oft schon sind wir auf Leute hereingefallen, die gut aussehen? Und ich meine damit jetzt nicht nur einfach die äußerliche Erscheinung, ein Mr. Universum oder irgend sowas, ich rede nicht davon, sondern gut aussehen in einem christlichen Sinn. Gut aussehen, vielleicht kann diese Person immer die Schrift zitieren, macht einen demütigen Eindruck. Ich kannte jemanden, auch in meinem Dienst, im Laufe meines Dienstes, der machte so einen demütigen Eindruck. Hat immer ganz sanft gesprochen. Man hat das Gefühl gehabt, diese Person, die wird nie wütend. Die hat sich immer unter Kontrolle. Die ist immer demütig und alles ist okay. Und dann hat er sich immer so zurechtgewiesen und gesagt, ja, weißt du, ja, und so. Und man dachte, ja, das ist wirklich ein demütiger Mann, ja, der sieht wirklich, der könnte vielleicht sogar ein Kandidat sein für Ältestenschaft, ja, der kennt seine Bibel, hat immer über Theologie gesprochen, hat die Schrift zitiert und alles Mögliche gemacht. Aber dann, plötzlich hat man herausgefunden, dass da eine stille Rebellion im Herzen war, diese Person. Und er hat sich aufgelehnt gegen die Ältesten, man hat ihn ermahnt, er wollte nicht hören, bang, Enttäuschung. Und reingefallen. Worauf? Auf das, was vor Augen ist. Oder vor Ohren jetzt in dem Fall auch. Ja? Äußerliche Dinge. Nicht, dass diese Dinge notwendigerweise falsch sind. Ich betone das immer wieder. Ihr müsst es hässlich aussehen, um für den Dienst qualifiziert zu sein. Das will ich damit nicht sagen. Aber das alleine zählt nicht. Das alleine zählt nicht. Mit Saul war es ähnlich. Und das sehen wir noch gleich, wenn wir weiterlesen. In Vers 2 sehen wir, dass Samuel Angst hatte, verständlicherweise. Wenn Saul es hört, Samuel war nur ein Mensch, er fürchtete sich. Wir denken manchmal, die biblischen Personen sind diese Superhelden. Nee, ist nicht so. Zu Recht, denn er war der König und menschlich gesehen hatte Saul die Macht, ihn zu töten. Das war Rebellion. Du kannst nicht einfach hingehen und einen anderen zum König setzen, während ich noch König bin. Ja? Er bringt mich um, wenn er das hört. Das sagt euch auch einiges über den Charakter von Saul aus bereits. Er bringt mich um, er wird mich umbringen. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Und hier gehen die Theologen hin und her und diskutieren, ja, ist das jetzt moralisch richtig, was Gott hier macht, weil er gibt ihm jetzt sozusagen eine Ausrede. Ich sage einfach, Gott ist ein gnädiger Gott. Er geht auf unsere Ängste ein. Er ist nicht dieser schroffe Drillmeister, der einfach immer nur verlangt und gesetzt und das. Nee, er will uns Gnade geben und sehen wir hier auch. Er gibt Samuel sozusagen einen Cover, eine Deckung. Er sagt, geh hin und sag, du kommst, um ein Opfer zu opfern. Und lade Isai ein. Das war nichts Ungewöhnliches, wenn ein König eingesetzt wurde, dass man ein Opfer hatte. Manchmal wurde auch noch von diesem Opfer gegessen. Das war auch Teil des Rituals sozusagen, der feierlichen Zeremonie. Das war eine Feier, ein Fest, ja. Und das ist okay, das ist eine feierliche Sache. Jahwe gibt ihm sozusagen ein Cover, das wird ein bisschen unauffälliger sein. Aber geh mal dahin und ich werde dir weitere Anweisungen geben. Das ist eigentlich das, was Gott sagt. Und so führt Gott oft, ja, in unserem Leben auch. Ne? Gott sagt uns nicht immer das Ende am Anfang voraus. Er sagt uns nicht immer alles voraus, sondern wir müssen im Glauben gehen, vertrauen. Und dann werden wir wissen und sehen. Und er wird uns Anweisungen geben in seinem Wort. So geht das heute. Aber lasst uns nochmal zu Saul zurückkehren. Ich habe vorhin gesagt, das erste Prinzip ist, er wählt nicht den, was? Den gewöhnlichen Kandidaten. Den wahrscheinlich wir alle wählen würden. Weil guckt euch mal, ich will euch mal ein bisschen zeigen, wie der Eindruck von Saul war auf die Leute. Na, gehen wir mal zurück zu Kapitel 9. 1. Samuel 9, Vers 2. Vers 2. Ich lese hier von Vers 1, es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kisch, ein Sohn des Abiels und so weiter, kommen die ganzen Namen hier. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul. Jung und stattlich und niemand von den Söhnen Israels war schöner als er. Er war ein Kopf größer als alles Volk. Wow! Der Held! Der ist es! Ja? Kapitel 10, Vers 23. Lass uns hier mal rüberschauen. Kapitel 10, Vers 23. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er sich mitten unter das Volk stellte, da war er ein Kopf größer als alles Volk. Nochmal. Ein Kopf größer, gute Erscheinung. Ah, ist nicht schlecht. Sag nicht, dass das negativ ist oder nicht gut. Aber man lässt sich schnell täuschen von diesen Dingen. Wir werden noch sehen. Samuel wird noch einmal auf diese ganze Sache hereinfallen. Das Problem war aber, er war ungehorsam. Lass uns mal weiterschauen. Kapitel 13, wenn wir das Leben von Saul so in Zeitraffer anschauen. Hier sehen wir diese Geschichte von dem Krieg gegen die Philister und Sauls voreiliges Opfer. Ich denke, ihr kennt diese Geschichte alle. Aber es ist wichtig, dass wir das uns so ein bisschen vergegenwärtigen. Das ist dieser Mann, der zum König gewählt wurde, der so diesen Kriterien entsprach, dass es ein König eben, wie ihn die Nation haben, ein Held. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, das ist Vers 8. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von ihm auseinanderzulaufen. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Er macht es selber als König, das durfte er nicht. Das war Sache des Priesters. Er ist ungeduldig, er will nicht mehr länger warten und er hat Angst, weil die Leute ihm davonlaufen. Ja, was denken die Leute? Jetzt laufen die alle davon. Ich habe Angst, ich werde die Philister nie besiegen. Jetzt laufen die mir alle davon. Und dann natürlich wird er zurechtgewiesen von Samuel in Vers 11. Was hast du getan? Und Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Jetzt gibt er ihm auch noch die Schuld. Ja? Ist nett. Wenn die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Hier haben wir sogar noch Religiosität drin. Ja, Hauptsache, ich opfere mein Opfer. Hauptsache, ich gehe durch mein Ritual und das wird dann magisch bewirken, dass ich siege. Nee, das ist falsch. Du hast der Stimme des Herrn nicht gehorcht. Und das ist dann die Ermahnung, die er bekommt. Er war ungehorsam. Kapitel 15. Noch einmal dasselbe. Kapitel 15. Vers 9 bis 23, und ich will es jetzt nicht mehr alles lesen, ihr kennt die Geschichte, hier noch einmal mehr, er hat das Banngebot gebrochen, er hat nicht an allem den Bann vollstreckt, und Samuel sagt dann zu ihm, in Vers 15 sehen wir, Saul sagt dann zu Samuel, von den Amalekiten hat man sie gebracht, er spricht hier von den Schafen, und das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott zu opfern. Seht ihr hier, es ist nicht mein Gott, es ist dein Gott, Samuel, um sie deinem Gott zu opfern. Und wiederum, Hauptsache, man opfert. Er hat es überhaupt nicht verstanden, weil sein Herz eben nicht da war. Den Lippen bekannte er Gott, aber sein Herz war Fan, er war götzendienerisch, er war ungehorsam. Das ist der gewöhnliche Kandidat. Das ist der Kandidat, den wir normalerweise wählen würden, weil wir auf Äußerlichkeiten anfällig sind. Wir sind anfällig, wir müssen aufpassen. Und wir werden ein bisschen später noch sehen, wie wir durch diese Dinge hindurchgehen können und sagen, wo kommen wir an das Herz einer Person? Wie können wir das Herz einer Person prüfen? Weil ich sehe das ja nicht. Gott sieht das Herz, aber ich ja nicht. Aber hier lernen wir erstmal, Leiter oder Diener sind ersetzbar. Wir sind ersetzbar. Gott braucht uns nicht. Er braucht uns gnädigerweise, er benutzt uns gnädigerweise, er lässt uns gnädigerweise dienen. Aber er braucht uns nicht, um seine Gemeinde zu bauen. Er ist nicht abhängig von uns. Er kann sagen, weißt du was, ich kann dich ersetzen, ich habe jemand anderes hier, der nach meinem Herz den Dienst tut. Das ist eine Warnung für uns. Wir sind ersetzbar. Auch wir als Leiter, als Älteste, wir sind ersetzbar. Wenn wir sündigen, kann es sein, dass Gott uns wegnimmt. Und Gott sieht anders als wir sehen, den Punkt habe ich auch schon betont. Also das erste ist, Jahwe erwählt nicht den gewöhnlichen Kandidaten. Das zweite Prinzip, Jahwe erwählt aus einem ungewöhnlichen Hintergrund. Lass uns die Verse 4 und 5 jetzt in Kapitel 16 lesen. 4, hier heißt es, und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten, bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach, ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Bis hierhin. Vers 4 und 5. Und Samuel tat. Samuel war gehorsam. Jetzt tut er, was Gott ihm gesagt hat. Okay, ich glaube, ich vertraue, ich gehe dahin. Mal sehen, was passiert. Ich werde Anweisungen bekommen. Er kam nach Bethlehem, das heißt übersetzt Haus des Brotes. Wir kennen Bethlehem natürlich. Es ist das umliegende Gebiet, war das Zentrum des Stammes Juda. Es ist auch bekannt als der Ort, an dem Rahel begraben wurde, in 1. Mose 35. Es wurde der Geburtsort des Messias werden, hier in dieser Zeit noch, werden. Wir kennen die Prophetie aus Micha 5,1. Und da steht ein interessantes Wort. Bethlehem, Ephrata, die du was? Klein bist. Und dieses Klein ist eigentlich interessant, weil das kann man auch so ein bisschen in die Richtung verstehen, unbedeutend. Aber bis dahin, Bethlehem war keine Besonderheit unter den Städten Judas. Es war einfach eine gewöhnliche Stadt, sozusagen. Und deshalb sehen wir hier in Vers 4, die Ältesten der Stadt kamen ihm aufgeregt entgegen. Ich glaube, die Schlachter 2000 sagt zitternd, das ist sehr gut. Sie kamen ihm zitternd, verängstigt, besorgt, kamen sie raus, um ihn zu treffen. Warum wohl? Nun, ihr müsst wissen, Samuel zu der Zeit war der Prophet, der Seher und der Richter in Israel. Ja? Und wenn Samuel dein kleines Dorf besucht, deine unbedeutende Stadt, dreimal darfst du raten, was das bedeutet. Probleme, natürlich, Probleme. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Irgendwas stimmt nicht. Und deshalb haben sie sich Sorgen gemacht und kommen raus und sagen, bedeutet dein Kommen Frieden? Kommst du friedlich? Ist dein Kommen Frieden? Shalom wird hier benutzt, dieses Wort, das eigentlich auch ein Gruß war. Die Antwort ist ja. Plumps, man kann richtig den Stein hören, der von ihnen Herzen fiel. Oh, Frieden, okay. Wir werden nicht ausgelöscht, es wird keinen Feuerhagel geben und so weiter. Ja. Der Prophet ist hier, um etwas anderes, oder der Seher, der Richter ist hier, um etwas anderes zu tun. Der ladet sie zum Schlachtopfer ein. Wow, sogar ein festlicher Anlass. Da bin ich schon mal gespannt. Sie sollten sich heiligen, heißt es hier auch. Das beinhaltete normalerweise eine Waschung der äußeren Kleider. Das ist ein Symbol der inneren Bereitschaft für die Buße. Das sehen wir zum Beispiel in 2. Mose 19, Vers 10 und Vers 14. So bereitete man sich vor auf eine besondere Zeremonie oder auf einen Gottesdienst, eben ein Opfer. Und wir sehen hier, dass Gott sich oft für das entscheidet, was unwahrscheinlich erscheint in unseren Augen. Er entscheidet oder er wirkt oft gegen das Gefühl der Kultur, dessen, was wir tun würden. Es ist nicht nur, dass wir nicht nur auf Äußerlichkeiten schauen sollen, sondern hier geht es darum, was diese unbedeutende Stadt, wir sehen zum Beispiel im Alten Testament, er erwählt Jakob über Esau. Er erwählt Ephraim vor Manasse. Oder er erwählt den unbedeutenden Viehhirten und Maulbeerfeigenzüchter Amos. Ja, er kam mit hohen, natürlich auch mit Königen, aber auch mit unbedeutenden, in Anführungsstrichen, unbedeutenden Leuten arbeiten. Und oft geht es gegen das Gefühl. Wir wissen auch, wie oft Jesus selber, unser Herr, in Konflikt geraten ist mit der Kultur der Pharisäer. Immer wieder ist er angestoßen. Und das ist oft auch bei uns so heute. Auf der anderen Seite können Dinge von einem Tag auf einen anderen plötzlich an Bedeutung gewinnen. Wie jetzt eben in diesem Fall Bethlehem, weil hier kommt jetzt dieser König, der Bund wird dann mit David geschlossen, dann kommen die ganzen Prophetien auch wieder über Bethlehem und plötzlich ist diese Stadt von großer Bedeutung. Ich kann mich noch gut erinnern, in Kersatz, meinem Heimatdorf in der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, absolut unbedeutende Stadt, oder Dorf eigentlich, 3000 Seelen, glaube ich. Das war völlig unbekannt, bis da mal ein Mord geschah. Und dann war es in allen Zeitungen. Und wenn ich dann jemanden sagte, ich bin von Kersatz, oh ja, ja, das ist diese, und dann wusste jeder Bescheid. Ja, und das ist, von einem Moment auf den anderen kann etwas an Bedeutung gewinnen. Und deshalb für uns, beurteile nicht jemanden nach seinem Hintergrund, nach seiner Kultur, vielleicht nach seiner Bildung. Ja, lasst uns mal dazu 1. Korinther aufschlagen. 1. Korinther, wir gehen jetzt ein bisschen ins Neue Testament. 1. Korinther Kapitel 1. Und ihr kennt diese Stelle, ich weiß, ihr kennt diese Stelle, Kapitel 1. Und da spricht Paulus über diese vermeintliche Weisheit, die die Korinther so gerne hatten. Und in Vers 26 ermahnt er sie dann und sagt, guckt euch mal an. Ich nenne das, oder einer meiner Lehrer nennt das die Kein-Rühmen-Klausel. Das ist die Kein-Rühmen-Klausel. Das ist die Klausel, die uns vorschreibt, warum wir in nichts uns rühmen können. Warum? Denn, was heißt es hier in Vers 26? Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Und hier kommt der Grund in Vers 29. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wer von euch hier ist ein mächtiger Politiker? Hände hoch. Wer von euch hier ist steinreich? Niemand. Guckt uns an. Wisst ihr, warum Gott unsere Welt hat? Wir sind das Törichte der Welt. Wenn ich auf der Straße entlang gehe und jemanden sehe und denke, oh, dieser Sünder ist da vielleicht am Trinken und liegt am Boden. Weißt du, warum Gott mich erwählt hat? Weil ich schlimmer bin als dieser Sünder. Das Törichte, das Unedle, die Letzten. Und das ist gut so, weil dann zeigt Gott seine Gnade durch uns. Und deshalb beurteile niemanden einfach so auf den ersten Blick nach seinem Hintergrund, Kulturbildung, denn er könnte ein wunderbares Herz haben. Und letztlich, wenn wir uns alle betrachten, wir wissen alle, wir kommen eigentlich alle aus einem unwürdigen Hintergrund, weil wir sind nämlich alle Sünder. Gemäß der Schrift in Epheser 1,5 sehen wir, dass Gott uns erwählen musste, weil wir nicht wollen. Und in Kapitel 2 sehen wir, dass wir tot waren in unseren Übertretungen und Sünden und dass wir zum Leben erweckt werden mussten. Wir alle sind völlig unwürdig zum christlichen Dienst. Niemand von uns ist oder war würdig. Niemand von uns war bereit. Gott muss uns verändern. Und wenn du heute hier sitzt und noch nicht gläubig bist, wenn du heute hier sitzt und jemand bist, der diesen Herrn noch nicht kennt, dann bitte ich dich jetzt an ihn zu glauben. Er ist gekommen und ist gestorben für deine Sünden. Und er ist gekommen, um dich zu erlösen von dieser Schuld. Wir alle haben das Gesetz Gottes gebrochen, sagt Römer 3. Keiner ist gerecht. Keiner sucht Gott, heißt es da. Wir alle rebellieren in unserem Herzen gegen Gott. Wir alle haben nicht dieses Herz, das wir haben sollten. Wir haben dieses Herz Sauls, dieses Rebellische, dieses Ungehorsame. Und wir brauchen Erlösung durch Jesus Christus. Wir brauchen Erlösung durch sein Kreuz. Das ist wichtig. Wir alle waren unwürdig und nur das Evangelium hat uns würdig gemacht. Also, Jahwe erwählt. Was? Nicht den gewöhnlichen Kandidaten und aus einem ungewöhnlichen Hintergrund. Und drittens, nach ungewöhnlichen Prinzipien. Verse 6 bis 10. Jetzt gehen wir wieder zurück. 1. Samuel 16. Lesen die Verse 6 bis 10. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schammah vorübergehen. Er sprach, aber auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Er sah den Eliab. Seht ihr dieses Prinzip hier? Er sah den Eliab. Und was dachte er dann? Da steht er, der Gesalbte des Herrn, der Meschiach. Das hebräische Wort hier, der Messias, ja, der Erlöser, unser Held, unser Retter, hier steht er. Der Ausdruck wird verwendet, um jemanden zu beschreiben, dem geheiligtes Öl über den Kopf gegossen wurde und dann zu einer Person spezieller Autorität wurde. Göttliche Befähigung würde dann folgen, wir sehen das in Vers 13, das geschieht dann mit David. Aber warum sagt er das? Nun, in Vers 7 muss Jahwe ihn korrigieren. Samuel schaute wiederum einmal mehr auf die Erscheinung, auf das Aussehen. Das heißt hier auf sein Aussehen, Erscheinung und dann auf seinen hohen Wuchs, auf die Höhe seiner großen Höhe. Das ist ein Ausdruck, der hier benutzt wird, um jemand zu beschreiben, der eine beeindruckende Erscheinung hat, eine gewaltige Person, die sich aufrichtet, in deren Schatten man dann steht. Weiß nicht, ich war in den USA, konnte ich diese wunderbaren dicken Bäume sehen, Sequoia und Redwoods, das sind wirklich, da kommt ihr nicht mal mit den Armen rum, und ihr steht richtig im Schatten von diesen Dingen, von diesen riesen Baumstämmen. So, in dieser Art, wie diese Person, schau nicht auf diese Höhe, auf diese beeindruckende Person, diese heroische Person, denn ich habe ihn verworfen. Wiederum dieselbe Verbform, diese abgeschlossene Handlung beschreibt. Ich habe ihn verworfen, das habe ich schon entschieden. Denk gar nicht daran, Samuel. Denn, und jetzt kommt die Begründung hier in Vers 7, es beschreibt eine Begründung, wörtlich nicht wie der Mensch sieht. Hier ist wörtlich nicht wie der Mensch sieht. Der Mensch sieht mit den Augen. Er benutzt die Augen zu sehen. Das hört sich jetzt total profan an, aber die Aussage hier ist klar. Du siehst nur, was vor Augen ist, deshalb wird es so übersetzt auch. Das ist korrekt. Du siehst nur, was gerade, was deine Augen sehen. Pass auf, dass du nicht verführt wirst dadurch. Die Ausdrücke hier, Höhe, großen Höhe, Erscheinung, die benutzt, das sind alles Dinge, die wir sehen, das sind Äußerlichkeiten. Aber, und hier kommt der starke Gegensatz, aber der Herr sieht auf das Herz. Und jetzt ist natürlich für uns die Frage, was ist denn das Herz? Nun, in unserer heutigen Kultur ist es so, dass wir oft denken, das Herz, und ihr wisst das alle, wenn ihr mal Valentinstag oder irgendwas, das sind diese ganzen rosa Herzen, das ist alles romantisch, Gefühle, und das ist, Herz und so. Das ist so die Idee, die wir heute haben in unserer Gesellschaft. Aber es ist vollkommen fern von dem, was die Bibel oder was vor allem die Hebräer verstanden unter dem Wort Herz. Das Wort Herz beschreibt den inneren Menschen als Ganzes. Seine immaterielle Natur sozusagen. Das eine Lexikon sagt hier, sein inneres Selbst, Neigungen, Ausrichtung, Wille, Absicht, Überlegungen, Vernunft. Das Herz denkt, das Herz plant, das Herz fühlt auch, das ist auch ein Teil davon. Es ist diese innere Kontrollzentrale des Menschen. Ich habe hier noch ein Zitat, das lese ich jetzt nicht vor, das ist zu lang. In unserer Stelle hier bezieht es sich auf den gottesfürchtigen Charakter im Gegensatz zu Sauls ungehorsamem Verhalten. Das ist der Punkt. Sein Herz, sein Innenleben, sozusagen. Das Herz ist der Sitz des Intellekts und das wird auch in der Schrift betont. Ich gebe euch hier nur ein paar Stellen, um euch das zu zeigen. In Sprüche 4,23, wir kennen diese Stelle alle, mehr als alles andere oder mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Geistliches Leben kommt von ihm oder überhaupt alles, was wir tun auch. In Sprüche 14,13 sehen wir sogar, beim Lachen kann das Herz Kummer haben. Und zuletzt wird das Freude, Traurigkeit. Es fühlt. In Psalm 119, Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Es lernt auswendig. Ja, es behält Dinge im Gedächtnis. Das ist auch das Herz. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Wir konzentrieren uns immer auf den zweiten Teil, aber der erste sagt, das Herz plant. Das Herz plant. Es denkt, es hat Absichten. Und keiner von Isais Söhnen hatte diese Qualitäten offensichtlich. Wenn ihr die Verse 8 bis 10 betrachtet, da lässt Isai die ganze Bande von Brüdern an ihm vorbeigehen oder vor ihm vorübergehen. Und Gott sagt immer was? Ich habe ihn nicht erwählt. Ich habe ihn nicht erwählt. Auch den habe ich nicht erwählt. Ich habe keinen von ihnen erwählt. Das ist so. Es wird immer wieder wiederholt. Das ist das Thema in diesen Versen. Heißt es hier, alle sieben ließ er vorübergehen. Gut, ich meine, Isai hatte sieben Söhne. Das ist eine Art, ein Stilmittel hier, um zu zeigen, so ein Höhepunkt in der Geschichte. David war letztlich der achte von sieben, sozusagen. Ja, das ist jetzt ein bisschen poetisch hier. Der achte von sieben. Ja, sind alle vorübergegangen. Und deshalb fragt Samuel dann auch, sind das alle? Es sah so aus, alle sieben, da ist keiner. Ich habe sie nicht erwählt. Manchmal ist es so, vielleicht kennst du jemanden so gut, dass du jeden Einzelnen, seine Bewegungen, seine Schritte kennst. Und Samuel war vertraut mit Gott von kleinem Kind auf. Wir wissen das, wir lesen das im 1. Samuel 3. Aber jetzt macht Gott etwas ganz Unerwartetes. Ja. Meine Frau mag keinen Fisch. Ja, viele von euch wissen das. Sie ist nicht gerade, ich bin auch kein Fan davon. Und in den USA ist es so, dass es sogar Koreaner, die essen sogar lebenden Oktopus. Habt ihr das schon mal probiert? So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, Samuel fühlte sich wahrscheinlich so, wie ich jetzt mich fühlen würde, wenn Bea mich einladen würde in ein koreanisches Restaurant, um lebendigen Oktopus zu essen. Ich würde denken, was ist jetzt los? Die Welt steht Kopf. Und genauso musste sich Samuel fühlen. Was ist los? Was ist los? Alles, ist keiner mehr da? Und es ist wichtig, einmal mehr, weil Samuel getäuscht war von diesen Äußerlichkeiten, von diesem äußeren Erscheinungsbild, was wir bei Eliab sehen und bei anderen, dass wir hier, wenn wir uns selber prüfen, auf diese Dinge achten. Wir wollen sozusagen, ich sage dem jetzt mal, herzorientiert sein. Wir wollen nicht nur auf die äußerlichen Dinge schauen, die sind auch wichtig, die haben auch ihren Stellenwert, aber wir wollen tiefer gehen. Wir wollen Menschen gemäß ihrem Herz wählen. Jetzt die Frage, ja, wie machst du denn das? Du kannst ja gar nicht ins Herz sehen von einem Menschen. Oh ja, das stimmt. Ich sehe nicht ins Herz, aber wir können die Menschen nach ihren Herzen prüfen, wenn wir genügend Zeit haben, um Menschen über einen bestimmten Zeitraum zu beobachten, zu sehen, was sie tun. Weil dein Äußeres verrät viel über dein Herz. Und das sagt uns die Bibel auch. Zum Beispiel Matthäus 12, 34. Wenn das Herz voll ist, was? Dessen redet der Mund. Ah, okay, hören wir mal zu. Was beschäftigt dich? Worüber redest du den ganzen Tag? Oder wenn ich jetzt jemanden prüfen, nach jemanden Ausschau halte, vielleicht als einen zukünftigen ältesten Kandidaten, als einen Diener des Herrn, wofür interessiert sich? Wonach redet sein Herz? Wandel ist eins, Hebräer 13, 7. 1. Thessalonicher 2, 4, wie steht er lehrmäßig? 1. Thessalonicher 2, 7, sanftmütig, freundlich, liebend, wie geht er mit Menschen um und so weiter. All das sind Reflexionen dessen, was in unserem Herzen ist. Und das können wir nur sehen, wenn wir über einen längeren Zeitraum miteinander Zeit verbringen, miteinander leben, sozusagen, in der Gemeinde, einander kennen und ineinander in unserem Leben engagiert sind. Uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig ermahnen und diese Dinge tun, die die Bibel von uns verlangt. Und so sehen wir mit der Zeit, offenbart sich das Herz eines Menschen. Wir können nicht ins Herz sehen, so wie Gott, aber wir können nach Gottes Wort gehen und sehen, was Gott sagt, was in einem Menschenherzen sein sollte und was nicht. Jahwe schaut also auf das Herz und das ist das unerwartete, das ungewöhnliche Prinzip, weil wir das nicht tun würden von unserem instinktiven Handeln her. Jahwe wählt nicht den gewöhnlichen Kandidaten, er wählt aus einem ungewöhnlichen Hintergrund, nach ungewöhnlichen Prinzipien. Und jetzt viertens haben wir noch, er wählt sich den ungewöhnlichen Kandidaten. Er wählt sich den ungewöhnlichen Kandidaten, Verse 11 bis 13. Hier heißt es, und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Sind das alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig, siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin, ließ ihn holen, und er war rötlich und hatte schöne Augen und gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Hier sehen wir jetzt sozusagen langsam auf den Höhepunkt. zugehen. Die ganze Geschichte, das Drama spitzt sich zu. Der Kandidat wird auf der Bühne erscheinen hier. Samuel fragt, sind das alle? All diese Helden hier gehen an mir vorbei. Keiner von ihnen ist erwählt. Auf welchen Superhelden warten wir hier eigentlich? Auf Superman oder was? Nun, sagt Isai, der Jüngste ist noch übrig. Ja, der Jüngste. Und auch hier dieses Wort, der Kleinste, der Unbedeutendste, das ist unwichtig. Das seht ihr schon daran, dass er nicht mal eingeladen wurde. Samuel hat nicht gesagt, lade alle ein außer einen. Er hat gesagt, lade alle deine Söhne ein zum Schlachtopfer. Ich will alle sehen. Ach, David, ja. Ja, der weidet draußen die Schafe. Der ist es bestimmt nicht. Ja? Das steht jetzt nicht in der Schrift, aber das kann man sich gut denken. Der Jüngste. Er wurde nicht mal gerufen. Und jetzt kommt die Beschreibung des letzten Kandidaten hier. Vers 11 heißt es, er weidet die Schafe. Während wir hier reden, wiederum diese kontinuierliche, diese charakteristische Beschreibung. Während wir hier reden, ist er die Schafe weidend. Das ist er, ja, der Jüngste, der draußen auf dem Feld mit seinen Schafen. Das beschreibt ihn, das charakterisiert ihn. Es war kein einfacher Job übrigens. Es war ein sehr dreckiger Job, eine sehr dreckige Arbeit, Schafhirte zu sein. Das wollte keiner machen. Tag und Nacht war man bei den Schafen. Man musste gegen wilde Tiere kämpfen, weiden, Wasser finden und so weiter. Es war ein harter Job. War nicht ein gemütlicher Job, im Büro sitzen und so weiter. Eine Klimaanlage. Nee. Eine gute Beschreibung, wenn ihr das suchen wollt, ist Jakob in 1. Mose 31, Verse 38 bis 42. Da beklagte sich allerdings auch über die unfaire Behandlung. Aber wir kriegen so einen Einblick, was das bedeutete damals, ein Schafhirte zu sein. Er macht diese dreckige Arbeit, unangenehm, sicherlich nicht mit viel Ansehen behaftet. Du kannst nicht rumgehen und prahlen damit, oh, ich bin Schafhirte. Ja, so wie wir es vielleicht sagen würden, ja, ich bin ein Doktor, der, was weiß ich, der Theologie oder sonst was. Da konnte man nicht. Ja. Und Samuel sagt, hey, wir werden uns nicht zu Tisch setzen, das ist eine Interpretation, wir werden uns nicht hinlegen, heißt es hier, damals legte man sich zu Tisch, ihr habt das auch schon gehört. Wir werden nicht hinsetzen und essen, bevor er kommt. Dieses feierliche Opfer, gemäß 5. Mose 12, 18, wurden, wie gesagt, Opferteile der Opfer auch gegessen bei feierlichen Anlässen. Und was Samuel hier sagt, ist im Prinzip, dann beeil dich mal, hol ihn her. Wenn wir noch nicht alle gesehen haben, dann wollen wir ihn sehen. Isai zögerte wahrscheinlich, weil er dachte, ach, der David, der kann nicht mal ein Schwert heben. Ja, ich meine, wir sehen später in Kapitel 17, dass er die Rüstung von Saul auch nicht tragen. Also der ist jetzt wirklich der absolut unwahrscheinlichste Kandidat für sowas. Dann kommt er hin in Vers 12, da heißt es rötlich, schöne Augen, gutes Aussehen. Einmal mehr sage ich euch, es heißt nicht, wir müssen hässlich sein. Aber das war nicht der Punkt. Darum geht es hier gar nicht. Das war nicht, darauf wird der Fokus nicht gelegt in dieser Stelle. Sondern der Fokus wird auf sein Herz gelegt, weil Jahwe eben das Herz ansieht. Ihm geht es nicht darum, einen gut aussehenden Helden zu haben, sondern jemanden, der nach seinem Herzen handelt und er war qualifiziert. Der ist es, heißt es hier in Vers 12. Gott bestätigt seinen Diener. Mitten unter seinen Brüdern wird er gesalbt in Vers 13. Seine Brüder, die ihn wahrscheinlich verachteten, mussten zusehen, wie er zum König gesalbt wurde. In Kapitel 17, Vers 28 sehen wir zum Beispiel die negative Reaktion von Eliab, als David aufs Kriegsfeld kommt. Er war wahrscheinlich auch nicht der beliebteste unter seinen Brüdern. Der Geist des Herrn kam über ihn, die Befähigung, Bestätigung Gottes kam von diesem Tag an und darüber hinaus. Nun, der Punkt hier ist einfach. Die unbedeutendste Person, eben draußen auf dem Feld, die Schafe weidend, jung, unerfahren vielleicht auch, kann nicht mal ein Schwert heben, kann keine Rüstung tragen, wurde hier von Gott erwählt. Und wegen diesen scheinbaren Schwächen, die wir sehen, dieses Äußerliche sind oft. Lasst uns nicht täuschen. Lasst uns nicht täuschen. Diese Person könnte ein wunderbares Herz haben. Und die Brüder verachteten David, weil er die Drecksarbeit machen musste. Das hat sich bis heute nicht geändert. Auch oft bei uns, wir haben 1. Korinther 1 angeschaut, wir auch als Diener Jesu Christi, wir sind oft auch verachtet in der Welt. Wir sollen einander nicht verachten, nicht nach diesen äußerlichen Dingen gehen. Große Geheimnisse umgeben die Art und Weise, wie Gott sich seine Diener aussucht. Er erwählt diejenigen, die wir wahrscheinlich nicht wählen würden, menschlich gesprochen. Zum Beispiel, ich war früher immer schlecht im Sport. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Schule. war oft nicht so wirklich begabt in den Dingen. Und ihr könnt euch, vielleicht habt ihr das auch so gemacht, da haben sich zwei Leute dann hingestellt, die haben dann ausgewählt, hat jeder einen Namen aufgerufen, wenn er in seine Mannschaft haben will, Erik, du bist damit vielleicht vertraut. Und ich stand dann immer noch als Letzter da. Ja, diese unerwünschte Person. Ah, jetzt muss ich den noch nehmen, ja. Aber genau so wählt sich Gott die Leute in sein Reich. Solche Menschen sind wir. Ich habe überhaupt kein Problem, mich so zu bezeichnen, weil ich sage, ja, ich bin unwürdig. Ja, ich bin unfähig. Gott hat mir all diese Dinge geschenkt. Das ist Gnade. Und gnädigerweise wählt er sich auch heute noch solche Leute in sein Reich. Es ist eine große Ironie in dieser Sache. Hier auch in dieser Stelle kommt es zum Vorschein. Lasst uns nicht durch Äußerlichkeiten abgelenkt werden, wenn es um den christlichen Dienst geht. Lasst uns nicht Menschen in Leitungspositionen wählen oder wünschen, die natürliche Leiter sind, die gut aussehen, die vielleicht viel Geld haben, erfolgreiche Geschäftsleute sind. Darum geht es nicht. Oder sogar einen Master of Divinity Degree haben vom Master Seminary. Das alleine macht dich nicht zu einem Pastor. Ich muss es oft auch am Seminary gewissen Leuten sagen, da gewissen Seminary-Studenten. Die Ausbildung ist nur intellektuelles Wissen. Intellektuelles Wissen ist keine Reife. Das hat nichts miteinander zu tun. Du kannst viel Wissen haben und du kannst total unreif sein. Und das wollen wir nicht. Du kannst Bibelstellen zitieren. Aber dein Herz kann weit davon weg sein. Die Juden haben das ständig gemacht. Lest du mal das Buch Maleachi, dann wisst ihr alles. Und in der Christenheit ist es nicht viel anders. Lasst uns auch nicht entmutigt sein, zum Beispiel durch kleine Zahlen, wenn unsere Gemeinde nicht so groß ist. Lasst uns auf das Herz der Gemeinde ausgerichtet sein. Was geht hier drin vor bei uns? Weil wir sind die Gemeinde, nicht dieses Gebäude, nicht ein Gebäude mit Glockenturm, das wird oft gedacht, wenn wir da draußen sagen, Leuten Kirche, das ist vor allem in Amerika auch so. Da ist Kirche und Gemeinde dasselbe Wort. Und wenn ich gefragt werde in Amerika, wie groß ist, wenn ich gesagt habe, ich bin ein Pastor aus Deutschland, wurde das Erste, was gefragt wurde, ist, wie groß ist deine Gemeinde? Ich sage, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wie die Herzen der Leute aussehen in dieser Gemeinde. Egal wie viele es sind. Das ist wichtig. Vielmehr wollen wir treu sein, Liebe haben untereinander, praktisch diese Dinge ausleben. Lasst uns nicht nach Zahlen, Erfolg oder Masse Ausschau halten. Das sind die Dinge, die die Welt tut, die wir instinktiv als Menschen tun würden. Lasst uns herzorientiert sein, lasst uns tiefer gehen. Lasst uns nicht oberflächlich sein. Ich möchte zum Schluss noch Spurgeon zitieren hier. Er sagt genau dasselbe. Er sagt hier, wir kennen viele Personen, welche immer viel machen, und doch nichts bewirken. Wählerische Leute, Leute an der Front jeder Bewegung, Personen, die die ganze Welt in Ordnung bringen können, aber selber nicht gerecht sind. Sehr angesehene Leute sind das. Lasst uns nicht große Dinge tun, sondern tiefe Dinge tun. Lasst uns nicht nach Quantität streben, sondern nach Qualität. Lasst uns nicht versuchen, 1000 Menschen in die Gemeinde zu kriegen, aber lieber 2 dafür aber mit bleibenden Resultat zu erreichen. Zum Beispiel am Arbeitsplatz. Lasst uns nicht Nummern zählen, sondern Segnungen. Lasst uns nicht nach coolen Leuten Ausschau halten, sondern nach aufrichtigen. Lasst uns nicht der Erscheinung nach urteilen, sondern dem Herzen nach. Amen. Lasst uns beten.